So wie die Bibelworte nicht zeitlos sind, sondern Worte einer bestimmten Zeit sind, so ist es auch mit den biblischen Angaben und Berichten über Gemeinde. Sie gehören zu einer bestimmten Zeit. Ein Konzept von biblischer Gemeinde, das sich unverändert in andere Zeiten und Kontexte übertragen lässt, ist eine Fiktion, eine Einbildung. Gemeinde unter Gottes Verheißung, Teil 4. Mein Name ist Johannes Zimmermann, ich bin Professor für praktische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg an der Lahn. Dieser Vortrag ist der vierte Teil einer Reihe von 4 Vorträgen zum Thema Gemeinde unter Gottes Verheißung. Der vierte Teil nennt sich biblische Gemeinde, in Anführungszeichen, biblische Gemeinde. Sie können die Vorträge der Reihe nach anhören, Sie können sie aber auch einzeln jeweils für sich nehmen. Der erste Teil war Gemeinde als Gemeinschaft, der zweite der Auftrag der Gemeinde, der dritte Impulse für die Praxis und nun biblische Gemeinde. Worum geht es dabei? Deshalb zurück in allen Stücken zum biblischen apostolischen Christentum, zurück auf zur biblischen Gemeindeordnung. Das ist ein Zitat aus einem Vortrag von 1921. Schon 100 Jahre alt und immer wieder kommen wir es mit diesem Thema zu tun. Etwa die Vision einer nach biblischem Vorbild funktionierenden Gemeinde bei Willow Creek. Und wer dort nachsieht, findet auch denjenigen Text, der bei biblischer Gemeinde fast immer im Hintergrund steht. Es ist Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Auch die ICF, die International Christian Fellowship, versteht sich als freie, überkonfessionelle Kirche auf biblischer Grundlage und bezieht sich in ihrer Vision auf eben diesen Bibeltext in der Apostelgeschichte. Biblische Gemeinde, für die einen ist es ein Hoffnungsbegriff und Ideal. Und fast überall, wo in den letzten Jahrhunderten Aufbrüche da waren, ist von biblischer Gemeinde die Rede, von der Rückkehr zum biblischen Ursprung der Gemeinde. Für andere ist es ein Reizwort. Biblische Gemeinde, ein Begriffspaar, das kaum jemanden kalt lässt, weil jeder und jede damit bestimmte Vorstellungen verbindet. Die einen lächeln nur müde und sagen, das ist nur Urchristentumsromantik. Ihr übersät völlig, dass wir in einer ganz anderen Zeit leben als die ersten Christen. Auf der anderen Seite ist es nicht mit einer Verneinung, einer Negation getan, denn dahinter steht ein ernstzunehmendes geistliches Anliegen. Ein Anliegen, dass da Menschen sind, die sich nicht mit einer erstarrten Christlichkeit zufrieden geben und die biblischen Berichte über die ersten Christen nicht nur als Darstellungen vergangener Epochen lesen wollen, sondern als Verheißung für die Gegenwart. Eine Theologie, die nicht mehr zu sagen hat als ein so nicht, verfehlt hier ihre Aufgabe. Neben die Frage der Hermeneutik, der Bibelauslegung, tritt hier eine praktisch-theologische Aufgabe, nämlich die Aufgabe, angemessen mit diesem Konzept der biblischen Gemeinde umzugehen. Ich werde zunächst einige Beispiele darstellen und dann das der Reihe nach diskutieren. Bitte erschrecken Sie nicht, wenn ich manches dekonstruieren werde, wenn ich manches kritisch hinterfragen werde. Am Ende möchte ich, dass die Frage nach biblischer Gemeinde noch inhaltlich positiv füllen. Was für Schwachstellungen und Engführungen finden wir in diesem Konzept? Es gibt ein Buch von Alfred Kühn, 1975, Gemeinde nach Gottes Bauplan. Kühn beginnt das erste Kapitel mit dem Satz, Gott verlangt, dass wir seine Richtlinien befolgen. Aus dieser Unveränderlichkeit Gottes, Gott bleibt stets derselbe, wird die Unveränderlichkeit der Ordnung der Urgemeinde gefolgert. Sie sei die einzige, die zu allen Zeiten und an allen Orten passt. Was haben wir hier? Ein gesetzliches Missverständnis der Heiligen Schrift. Da wird eine Ordnung, die der Urgemeinde genommen und gesagt, das ist so zu allen Zeiten, das darf nicht geändert werden. Ein gesetzliches Missverständnis der Heiligen Schrift, die Bibel, wird zu einem Regelkodex, der über alle Zeiten unverändert gilt, zu einer Art Gebrauchsanweisung. Und da entsteht ein erstes Problem. Wenn es nämlich nicht gelingt, so ich mir das vorstelle, dann liegt es letztlich an mir, weil ich die Gebrauchsanweisung nicht richtig befolgt habe. Es kann ja nicht an den unveränderlichen biblischen Vorgaben liegen. Und dann werde ich in tiefe Krise gestürzt, weil ich irgendetwas falsch gemacht habe. Dabei gehört Anfechtung schon von vornherein zum Weg der Gemeinde Jesu Christi dazu. Also ein gesetzliches Missverständnis, wenn ich hier einen überzeitlichen Bauplan sehe, ganz abgesehen davon, dass wir schon im Neuen Testament ganz unterschiedliche Gemeindeordnungen finden und uns zuerst fragen müssten, welche verbindlich ist die in der Gemeinde in Rom, in Korinth, in Ephesus oder anderswo. Ein zweites Problem, selektiver Umgang mit der Heiligen Schrift. Christoph Morgner weist darauf hin, dass in landeskirchlichen Gemeinschaften anvisierter biblischer Gemeindeaufbau oft selektiv auswählend um bestimmte Themen kreist, nämlich verbindliche Mitgliedschaft, Ältestenfrage, Taufe, Abendmahl, Kirchenzucht. Und dann fährt er fort, dass es sich hier bestenfalls um eine biblische Gemeinde in Auswahl handelt, machen fehlende, aber auch im Neuen Testament vorkommende Elemente neutestamentlicher Gemeinde deutlich. Bischofsamt, Diakonenamt, Güterteilung, Rede- und Lehrbeiträge von Frauen und so weiter und so fort. Und in einer Anmerkung ergänzt er, wenn ich Vertreter dieser Position darauf anspreche, wann denn das Bischofsamt, das ja durchaus biblisch ist, in der Gemeinde eingeführt werden soll, ernte ich für gewöhnlich ein verlegenes Lächeln. Also das erste gesetzliches Missverständnis der Heiligen Schrift, zweitens selektiver, auswählender Umgang mit der Heiligen Schrift. Das dritte ist ein unhistorischer Umgang mit der Heiligen Schrift, eine ausbleibende Kontextualisierung, ein statisches Bibelverständnis. Ganz abgesehen davon stehen alle, die die biblische Unmittelbarkeit anstreben und biblische Vorgaben und Strukturen direkt in unsere Zeit übertragen wollen, vor dem Problem, dass wir in einer anderen Zeit leben, dass wir nicht mehr wie die Jerusalemer Gemeinde uns im Tempel versammeln können. Und schließlich die Vielfalt biblischer Gemeindeformen, Ämter und Dienste, die nicht auf einen einheitlichen Bauplan reduzierbar sind. Die Folge des unhistorischen Denkens ist eine ausbleibende Kontextualisierung, eine ausbleibende Frage, wie ich in unserem Umfeld, in unserer Kultur angemessen christliche Gemeinde leben kann. Was Gemeinde ist und wie sie wahrgenommen wird, ist ohne Kontext und Kultur nicht verständlich. Mit der Bibel machen wir das ganz selbstverständlich. Bibelauslegung heißt, wir versuchen, die Worte aus ihrem Kontext, aus der Antike heraus zu verstehen. Das ist für die Worte Jesu genauso wie für die Prophetenworte des Alten Testaments selbstverständlich, dass wir versuchen, sie aus ihrer Zeit heraus zu verstehen und dann in unsere Zeit hinübernehmen. So wie die Bibelworte nicht zeitlos sind, sondern Worte einer bestimmten Zeit sind, so ist es auch mit den biblischen Angaben und Berichten über Gemeinde. Sie gehören zu einer bestimmten Zeit. Ein Konzept von biblischer Gemeinde, das sich unverändert in andere Zeiten und Kontexte übertragen lässt, ist eine Fiktion, eine Einbildung. Die Missionsgeschichte bietet genügend Beispiele für die Problematik einer ausbleibenden Kontextualisierung, einer unreflektierten und unveränderten Übertragung. Schließlich noch eine Problemanzeige. Heute kann ich nicht mehr damit rechnen, dass das Ideal einer biblischen Gemeinde auf ungeteilte Begeisterung stößt. Bei den derzeitigen Studierenden und auch bei einer jüngeren Generation von Hauptamtlichen beobachte ich eine zunehmende Zurückhaltung beim Konzept einer biblischen Gemeinde, immer in Anführungszeichen. Frage ich danach, so sind immer wieder auch Engführungen im Blick. Das kann der Blick auf Gemeinden sein, die für sich das Prädikat biblische Gemeinde in Anspruch nehmen, aber auch die Erfahrung, dass versucht wurde, bestimmte Interessen unter Berufung auf ein biblisches Bild von Gemeinde durchzusetzen. Da geht es dann um Themen wie dürfen Frauen verkündigen. Da geht es dann um Frage Autorität von Gemeindeleitungen und anderes. Das wird versucht, mit Berufung auf biblische Gemeinde durchzusetzen und letztlich steckt dahinter Machtausübung. Wir haben eine jüngere Generation, die zum Teil negative Erfahrungen mit diesem Konzept gemacht hat und deshalb nicht mehr ohne weiteres sich dafür begeistern lässt. Nun ist es das eine, die Schwachstellen des Konzepts biblische Gemeinde aufzuzeigen. Aber dieses Modell Distanz-Schwachstellen allein trägt auch nicht. Was hilft es uns zu wissen, dass früher alles anders war? Wenn wir die Bibel auf historische Berichte reduzieren, bringt uns das nicht weiter. Es gibt keine Orientierung. Es motiviert niemanden. Wollen wir nicht bei einer solchen historischen Distanzierung stehen bleiben, brauchen wir die Aufgabe, positiv und konstruktiv Wege aufzuzeigen, wie der Beitrag und die Bedeutung der Bibel für den Gemeindeaufbau heute aussehen kann. Da mögen manche akademisch gebildeten Theologen noch so sehr die Nase rümpfen und ihre Waffen der Bibelauslegung ins Feld führen. Sie sind offensichtlich stumpf gegen die Bibel selbst, gegen das manchmal fast subversive Potenzial der Bibel. Sie wirkt weiter. Sie wirkt bei Menschen. Sie bildet Gemeinde. Aber wir brauchen einen verantwortungsvollen Umgang damit. Eine Lehre von der Kirche, die die Bibel nicht als Regelsammlung oder Gesetzbuch liest, sondern auf der Basis einer biblischen und reformatorischen Lehre von der Kirche als Verheißung für den Gemeindeaufbau. Meine Frage ist deshalb, gibt es einen dritten Weg zwischen einer unhistorischen Unmittelbarkeit und einer historischen Distanzierung? In einem ersten Schritt möchte ich dazu einige Impulse zur Auslegung, zur Hermeneutik geben, in einem zweiten Schritt einige praktische Anregungen. Einige Impulse zur Auslegung. Walter Michaelis war lange Zeit Vorsitzender Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes. In seinem Leben ist eine wichtige biografische Erfahrung da. In jungen Jahren war er stark vom Ideal einer biblischen Gemeinde geprägt. Das war noch Ende des 19. Jahrhunderts. 1901 nahm Michaelis nach 8,5 Jahren Abschied vom Pfarramt einer landeskirchlichen Gemeinde in Bielefeld. Warum? Er hatte Gewissensnöte mit der volkskirchlichen Konfirmationspraxis. Das abverlangte Gelöbnis bei der Konfirmation führte bei vielen Jugendlichen zu Unwahrhaftigkeit. Michaelis riskierte deshalb Auseinandersetzungen mit seinen Vorgesetzten. Und weil er die volkskirchliche Praxis nicht in Übereinstimmung mit seinem Gewissen und seinem Verständnis der Bibel bringen konnte, zog er die Konsequenz und verließ die Gemeinde. Anschließend war er von 1901 bis 1906 Missionsinspektor bei der Evangelischen Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika. Was war der Hintergrund? Er hoffte auf diese Weise, durch die Mission unter Heiden reine Gemeinden der Gläubigen zu finden, statt solche volkskirchlichen Mischgemeinden. Konkret wurde das an den Zugangsbedingungen zur Taufe. Es geht um die Überzeugung, dass die Taufe nur an solchen vollzogen werden darf, die mit ihrer Taufe das öffentliche Bekenntnis ihres Glaubens aufgrund einer Bekehrung und einer Wiedergeburt ablegen und in der Taufe von Gott das Siegel dafür erhalten. Allerdings ließ sich das in der Missionssituation auch nicht so durchführen. Bei denen, die die Taufe begehrten, sah Michaelis zwar aufrichtige Motive, aber zugleich war ihre Erkenntnis, ihr Level des Glaubens oft noch weit von dem entfernt, was die Bibel von Sünde und Gnade lehrte. Was tun? Sagen wir, warten mit der Taufe, bis ihr so weit seid? Es war keine Lösung, weil damit die Gefahr verbunden war, dass sie wieder in ihre alte Umgebung zurückfallen, in ihren vorchristlichen Glauben und ihre vorchristliche Geschichte. Michaelis sagte, es war nötig, dass wir diese Menschen tauften und die Gemeinde mit aufnahmen, damit sie in der Gemeinde ihren Glauben leben und entdecken konnten. Zitat, wenn eine mechanische Auffassung von einer absoluten Verbindlichkeit der neutestamentlichen Gemeindezustände berechtigt wäre, dann würde freilich das Neue Testament die Missionsarbeit in Schranken zwingen, die für die Erfüllung ihrer Aufgabe sehr hinderlich wäre. Soweit Walter Michaelis. Das heißt, eine wortwörtliche Übertragung und Übersetzung von neutestamentlichen Vorgaben in ein anderes Umfeld kann den Auftrag der Gemeinde behindern, ihm schaden. Und Michael Diener resümiert zu Walter Michaelis: Michaelis hatte erkannt, dass eine dem biblischen Zeugnis verpflichtete Theologie und Glaubenshaltung nicht umhinkommen kann, die Geschichtlichkeit dieser Offenbarung mitzubedenken. Michaelis konnte so Verengungen überwinden und fand zu einer Grundhaltung, die sich in späteren Auseinandersetzungen seines Lebens als tragfähig erwies. Ein erstes Beispiel für eine Bibelauslegung. Ein zweites ist für mich der lange in Tübingen lehrende, aus der Schweiz kommende Theologieprofessor Adolf Schlatter. In seiner Dogmatik zeigt er für mich einen möglichen Weg zwischen einer ungeschichtlichen Unmittelbarkeit und einer historischen Distanzierung. Er schreibt in einer Fußnote zum Umgang mit der Heiligen Schrift, und ich zitiere, lese aus seinem Buch vor, dass wir uns verdeutlichen, wann und wie weit das den Propheten und Aposteln Gegebene auch für uns Wahrheit und Geltung hat, ist eine unentbehrliche Voraussetzung für unseren Gehorsam. Versäumen wir diese Arbeit, tritt an die Stelle des Gehorsams die Nachahmung. Die, indem sie tun will, was David oder Paulus taten, das nicht tut, was wir heute zu tun haben. Soweit Adolf Schlatter. Es geht kurz gesagt nicht um Imitation, sondern um Gehorsam. Für den Gehorsam freilich ist die Bibel unentbehrlich. Dazu nochmals Schlatter. Die wirksame Macht der Schrift besteht darin, dass sie, wie sie aus der Geschichte stammt, auch wieder Geschichte schafft und unseren Gedankens- und Willenslauf so an das dort Geschehene anheftet, dass unser eigenes Leben aus ihm seinen Grund und Inhalt bekommt. Die Bibel hält uns nicht bloß Vergangenes vor, damit wir uns daran erinnern, sondern bestimmt durch die einst geschehene Geschichte unsere eigene Geschichte, und zwar so, dass sie in Gottes Gemeinschaft verläuft. Das waren jetzt dichte Sätze und ich empfehle Ihnen fast, spulen Sie noch ein bisschen zurück und hören Sie nochmals an. Anders formuliert, eine kritiklose Treue zur Bibel kann den Schriftinhalt verfehlen, weil dann an die Stelle des Gehorsams die Nachahmung tritt. Adolf Schlatter legt zugleich, Sie haben es gemerkt, Wert darauf, dass die Heilige Schrift nicht nur ein Zeugnis der Vergangenheit ist, sondern uns in die Gemeinschaft mit Gott stellt. Nicht eine vermeintliche Unmittelbarkeit der Bibel, sondern Gottes Handeln in der Geschichte ist das Bindeglied zwischen damals und heute. Und die Bibel ist es, die uns mit Gottes Handeln damals verbindet und die damals geschehene Geschichte unsere eigene Geschichte bestimmt. Das war jetzt kräftige hermeneutische Kost. Ich hoffe, dass es nun wieder etwas einfacher zu verstehen wird. Diesmal ein Zitat von 1988. Walter Schaal und Walter Nigges schreiben über unterschiedliche Positionen zur Kirche in der Gemeinschaftsbewegung. Zitat: Es stehen nebeneinander Vorstellungen, die ein Gemeindeverständnis unmittelbar aus dem Neuen Testament in unsere Zeit übertragen wollen. Und Vorstellungen, die dafür halten, dass der geschichtliche Weg der Gemeinde Jesu über die Reformation, den frühen Pietismus und die Erweckungsbewegungen nicht einfach übersehen werden kann. Soweit das Zitat. Man kann das als eine neutrale Gegenüberstellung von Positionen sehen. Man kann es auch als Stellungnahme sehen. Und so verstehe ich das. Es geht um den geschichtlichen Weg der Gemeinde Jesu, um die Frage, welche Bedeutung diesem Weg in theologischer Hinsicht zukommt. Sehe ich die Geschichte der Kirche primär als ein Weg von Irrtümern und Verfehlungen? Ist Kirchengeschichte nur ein negativer Hintergrund für die umso heller leuchtenden neutestamentlichen Aussagen und Zustände? Wer eine Unmittelbarkeit zur Bibel anstrebt, wird dazu tendieren, diesem geschichtlichen Weg wenig Bedeutung beizumessen. Da heißt es dann, damals war das Neue Testament, dann kam lange Zeit nichts, dann kam ein Misthaufen und jetzt gibt es uns. Aber entspricht ein solches Denken dem, was die Bibel über das Handeln Gottes in der Geschichte sagt? Der Verweis auf den geschichtlichen Weg der Gemeinde Jesu über die Reformation, den frühen Pietismus und die Erweckungsbewegungen setzt einen anderen Akzent. Es geht um Stationen in der Geschichte der Kirche, an denen die Wahrheit des Evangeliums zum Leuchten kam, an denen erfahrbar war, dass Gott sein Volk durch die Zeiten hindurchführt. Dadurch erwächst das Vertrauen, dass er seine Gemeinde, seine Kirche am Ende zu seinem guten Ziel führen wird. Gottes Geschichtshandeln endet nicht mit der Entstehung der Bibel. Wenn Gott aber nicht überzeitlich, sondern in Raum und Zeit handelt, dann ist es unsere Aufgabe, unseren Ort, unsere Zeit genau wahrzunehmen und als Ort unserer Berufung zu sehen. Wenn ich so in allen menschlichen Irrungen und Wirrungen die Spuren des Handelns Gottes und seines Segens erkenne, wird mein Auftrag nicht nur in einer Kritik bestehen, die ist auch nötig, sondern dann werde ich vor allem den Auftrag sehen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass in der jeweiligen geschichtlichen Situation, also auch in unserer Gegenwart, das zum Leuchten kommt, was Gemeinde Jesu von ihrem Wesen her ausmacht. Das Motto zurück zu den Vätern und Müttern ist dann kein bloßes Traditionsargument, sondern nimmt ernst, dass Gott in der Geschichte gehandelt hat. Dass zwischen dem Neuen Testament und unserer Zeit eine lange Zeit war, in der es eben nicht nur Irrtümer und Verfehlungen gab, sondern in der auch Gottes Handeln erkennbar und sichtbar wird. Ein solches Verständnis, ein so skizzierter dritter Weg, nimmt die Bibel und ihre Autorität nicht weniger ernst als diejenigen, die unmittelbar zur Bibel sein wollen. Ganz im Gegenteil, gerade so wird die Bibel in ihrer Eigenart als Urkunde der Geschichtlichkeit der Offenbarung ernst genommen. Gott offenbart sich in der Geschichte. Er führt sein Handeln in der Geschichte weiter. Unsere Aufgabe ist es, dem nachzuspüren und danach zu fragen, wie wir heute seinem Handeln in unserer Zeit, in unserer Geschichte dienstbar werden können. Am Ende steht nicht das Lob derer, die überzeitliche Baupläne unverändert umgesetzt haben, sondern das Lob Gottes, der sein Volk durch die Geschichte hindurch erhält und zu seinem guten Ziel führt. Biblische Gemeinde. Nach den hermeneutischen Grundlagen, nach der Frage der Auslegung, dem Verständnis der Bibel, möchte ich als letzten Teil noch einige praktische Hinweise geben. Biblische Gemeinde heißt für mich, wir leben damals wie heute aus dem Hören auf Gott. Wir leben aus Gottes Verheißungen, aus dem unerschöpflichen Reichtum der Bibel. Biblische Texte sind nicht Rezepte, nicht Vorschriften und auch kein überzeitlicher Bauplan, sondern vor allem anderen Verheißungen. Gottes Zusagen, die auf unseren Glauben, auf unser Vertrauen abzielen. Gott hat damals seine Gemeinde wunderbar geführt. Er wird es auch heute tun. Gott ist kein statischer Gott, der einmal ein Rezept in die Welt gesetzt hat, das auch heute noch funktionieren soll. Er handelt in der Geschichte. Er ist derselbe Gott, der damals mit seinem Handeln und seinem Werk begonnen hat, es weiterführen wird. Wir können ihm vertrauen, dass er es zu einem guten Ende führen wird. Meine Aufgabe ist es, meinen Ort als Ort der Berufung zu erkennen. Ich bin nicht David, ich brauche keinen Krieg gegen die Philister zu führen. Ich bin nicht Salomo, ich brauche keinen Tempel zu bauen. Ich bin nicht Paulus, ich brauche mich nicht mit den Galatern um Fragen der Beschneidung zu streiten. Mich hat Gott an eine andere Stelle gestellt. Und da ist es zu fragen, was ist mein Auftrag, meine Aufgabe? In jeder Situation soll das aufleuchten, was Gemeinde Jesu über die Zeiten hindurch ausmacht. Wenn ich nun auf der einen Seite sage, wir sollen die Urgemeinde nicht imitieren, dann schließe ich damit nicht aus, dass Gott unmittelbar durch die Worte der Bibel zu uns redet. Jeder kennt die Erfahrung, jeder, der regelmäßig in der Bibel liest, dass Bibelworte direkt ansprechen und Orientierung geben. So schreibt etwa Michael Herbst zur Apostelgeschichte 2, ich sehe in dem Bericht des Lukas weder ein unerreichbares Ideal noch einen Bericht von längst versunkenen goldenen Zeitaltern. Ich sehe in Apostelgeschichte 2 eine Verheißung Gottes. Eine Verheißung, die Menschen heute ermutigt, Gemeinde zu leben. Die das als Verheißung nimmt, Gemeinschaft zu leben, miteinander zu teilen. In diesem Sinne können wir nun fröhlich weitermachen, mit Gerhard Lohfink fragen, wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Und dabei die Auslegung des Neuen Testaments für die Gegenwart transparent durchsichtig machen. So können wir etwa aus Apostelgeschichte 2 Impulse für die Gestaltung von Hauskreisen ablesen. So können biblische Texte Verheißung, Ermutigung, Motivation, Korrektiv und Leitlinie sein, Quelle für immer neue Inspirationen. Die hermeneutischen Grundlagen muss ich nicht stets entfalten. Sie schließen eben die Erfahrung ein, dass biblische Texte auch unmittelbar ansprechen. Und gerade beim Thema Gemeinde, da finde ich in der Bibel nicht zuerst Begriffe und Definitionen Obwohl auch das wichtig und interessant ist, hier kann ich auf den ersten Teil dieser Reihe verweisen, Gemeinde als Gemeinschaft. Was finden wir aber in der Bibel zuerst, wenn es um Gemeinde geht? Bilder. Wenn ich biblische Gemeinde positiv füllen will, dann denke ich zuerst und vor allem an biblische Bilder von Gemeinde. Bilder haben den Vorzug, dass sie nicht nur tief in der biblischen Theologie verwurzelt sind, sondern bis heute die Vorstellungskraft anregen, berühren, auch gefühlsmäßig, emotional Menschen anrühren und berühren, dass sie mitgehen und im Gedächtnis bleiben. Deshalb in aller Kürze einige wichtige Bilder von Gemeinde aus der Bibel. Gemeinde als Volk Gottes. Ein Bild, das im Alten Testament verwurzelt ist, im Neuen Testament weitergeführt wird. Gemeinde ist das Volk Gottes. Zum Volk Gottes gehört das sich versammeln, das Weiterziehen. Ein zweites Bild, Gemeinde als Leib Christi. Das Bild hat seine Wurzeln im Abendmahl. Es wird entfaltet in dem einen Leib mit den vielen Gliedern. Es steht dafür, dass jedes Glied seine unverwechselbare Aufgabe am Leib hat. Die Zusammengehörigkeit, die Fürsorge füreinander. Gemeinde als Volk Gottes, Gemeinde als Leib Christi. Ein drittes Bild, Gemeinde als Tempel des Heiligen Geistes, als Ort der Gegenwart Gottes. Kommt vom Bild des Tempels im Alten Testament her, der Ort, an dem Gott gegenwärtig ist. Im Neuen Testament überall dort, wo von Erbauung die Rede ist. Gott ist in seiner Gemeinde gegenwärtig, wo Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da wird dieses Bild des Tempels als Ort der Gegenwart Gottes aufgegriffen und auf die Gemeinde übertragen. Dann gibt es noch weitere Bilder. Ein sehr schönes ist Gemeinde als Braut Christi. Ein sprechendes Bild. Als seine Braut ist die Gemeinde von Christus geliebt und wertgeachtet. Christus gibt sein Leben für die Gemeinde. Und die Gemeinde, die Braut, die schmückt sich für Christus, den Bräutigam. Ihm will sie gefallen. Ein bekanntes Bild, der Weinstock und die Reben. Christus als der Weinstock, wir als die Reben, die mit ihm verbunden sind und in der Verbundenheit mit ihm Frucht bringen. Und schließlich das Bild der Gemeinde als Herde, mit Christus als dem Hirten. Das ist heute nicht mehr immer so beliebt, weil niemand ein Schaf sein will. Aber wenn wir das Bild der Herde und dem Hirten nehmen, als Bild der Fürsorge für den Einzelnen, kann es auch ein sprechendes Bild werden. Ihr aber seid ein heiliges Volk, das ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. So in 1. Petrus 2. Wenn das nicht biblische Gemeinde ist. Biblische Gemeinde, Sie haben gemerkt, da gibt es eine Tradition einer Inanspruchnahme, die ich für problematisch halte. Das habe ich ausführlich dargestellt. Aber ich will das nicht einfach zurückweisen, sondern positiv entfalten. Und dazu können diese Bilder aus der Bibel dienen. Die stehen für mich hier am Anfang. Damit endet die kleine Serie Gemeinde unter Gottes Verheißung. Ich hoffe, Sie haben daraus Gewinn gezogen. Ich hoffe, Sie finden darin Impulse für Ihre Gemeinde. Wenn Ihnen das gefallen hat, wenn Ihnen dieser Teil gefallen hat, dann hören Sie sich gerne die anderen Folgen an und vor allem abonnieren Sie den Kanal Glauben, Denken und weisen Sie andere darauf hin.